Wenn wir uns heute Morgen versammeln, dann wollen wir nur auf die Stimme Jesu hören. Er hat für uns heute Morgen Stärkungen bereit. Und ich bin überzeugt, dass keiner jetzt in diesem Gottesdienst ist, der nicht Jesus begegnen kann und soll. Jesus spricht, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir wollen das Lied, schönster Herr Jesus, singen, 487. Wir singen alle 5 Verse. Wir wollen uns erheben und vor Gott, unserem Herrn, bekennen, dass wir gesündigt haben. In Gedanken, in Worten und in Werken. Wir wollen in der Stille vor ihn bringen, was jeden von uns besonders beschwert. Wir beten in der Stille. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ist dies euer Bekenntnis und eure Bitte, so antwortet mit einem aufrichtigen Ja. Ja. Euch geschehe, wie ihr glaubt. Der allmächtige Gott hat sich über euch erbarmt. Und durch den Opfertod Jesu, seinen Sohn Jesus Christus, vergibt er euch alle eure Sünde, die ihr bekennt und bereut. Und weil Jesus uns ermächtigt hat, dass wir einander in seinem Namen die Sünden vergeben, so verkündige ich euch die Gnade Gottes und die Vergebung aller eurer Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer es glaubt, der spreche Amen. Amen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wir hören den Chor.
Thank you.
einfach das Mahl feiern, dann ist das die Freude. Er lebt. Und was sie auch heute bekümmert und belastet und beschwert, er lebt. Wir feiern es als die hinwegeilenden, das große Ziel hin der Ewigkeit. Das Volk Israel hat das Mahl gefeiert in jener Nacht, als der Würgengel durch die Straßen Ägyptens ging und in den Häusern die Erstgeburt schlug. Jesus hat das Mahl gefeiert, als er verraten wurde, in jener unheimlichen Nacht. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tisch saß, nahm das Brot, sagte Dank, brach's, gab seinen Jüngern und sprach, nehmt hin und esst. Es hilft mir immer wieder beim Abendmahl. Fragen manche, warum feiern wir das Abendmahl? Weil es Jesus befohlen hat. Und er hat einen Segen draufgelegt, wenn wir es tun. Nehmt hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Herr Jesus Christus, wir sind nicht wert, dass du bei uns einkehrst. Aber sprich nur ein Wort, so wird unsere Seele gesund. Amen.
Thank you.
das Abendmahl so feiern, dass wir einander den priesterlichen Dienst tun, dass wir Brot und Kelch dem reichen, der neben uns sitzt. Und ich darf Sie bitten, beim Kelch dem neben sich ein Wort des Zuspruchs zu sagen. Fürchte dich nicht, oder der Herr ist dein Hirte. Tun Sie diesen Dienst. Wir sind eine so große Zahl, dass wir nicht alle vortreten können, sondern dass Kirchengemeinderäte und Mitarbeiter es in die Reihen bringen. Und dann freuen wir uns, dass unsere Konfirmanden und andere Jugendliche unter uns sind, die noch nicht konfirmiert sind, die bitten wir, Brot und Kelch einfach an sich vorbeigehen zu lassen bis zu ihrer Konfirmation, die hier an der Seite sitzen, da geben wir das erst ganz am Schluss durch, sonst geht das mit den Reihen nicht. Wir lassen es zuerst hier durch Schiff durchgehen und erst dann durch die Seiten. Erheben und dem Herrn danken, indem wir miteinander den Anfang des 103. Psalmes beten. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir singen nun miteinander 190, alle vier Verse, wohl denen, die da wandeln.
Johannes 6, Vers 66 bis 69. Gut, wenn Sie Bibel vor sich haben und auch das lesen können, damit das Wort Jesu sich ganz fest bei uns einprägt. Johannes 6, Vers 66 bis 69. Es war im Zusammenhang der Speisung der 5000, als die Leute sich um Jesus drängten und ihn zum König machen wollten, hat Jesus ihnen ein paar wichtige Erklärungen gegeben. Und nach diesen Worten Jesu gab es eine fortlaufende Bewegung. Sie liefen alle weg. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Das war eine dunkle Stunde. Eben noch drängten sich Tausende und Abertausende um Jesus. Alle wollten ihn hören, alle wollten dabei sein, alle redeten von ihm. Er war der große Star. Und auf einmal laufen alle weg. Wissen Sie, wie peinlich das ist? Das gibt ja jetzt schon Unruhe, wenn einer mitten in unserem Gottesdienst aufsteht und da hinausläuft. Und alle schauen ihm nach, ärgert er sich oder ist ihm bloß schlecht. Aber wenn man richtig spürt, da haben ein paar Leute einen Zorn. Die regen sich auf und sagen, wir wollen es nicht mehr hören. Und so laufen sie von Jesus weg. Das bedeutet ja, dass Jesus sich nicht mehr blicken lassen kann. Das werden die Leute weitererzählen. Und sein Ruf wird schlecht. Und das erzählt die Bibel ganz trocken und nüchtern. Und dann steht am Ende bloß noch Jesus da und seine 12 Getreuen. Ach, sie waren treue Leute. Sie hatten sich vorgenommen, in dieser schwierigen Stunde Jesus nicht allein zu lassen. Es war ein Stück Liebe, ein kleiner Freundesdienst. Sie haben ja auch von Jesus manches Gute empfangen. Wir lassen dich nicht im Stich. Aber in dieser dunklen Stunde können Sie sehen, wer Jesus wirklich ist. Eigentlich müsste man erwarten, dass Jesus seine Jünger jetzt anfleht und sagt, ach meine Lieben, bitte, bitte, blamiert mich jetzt nicht vor den Leuten, bleibt ihr mir wenigstens treu, lasst mich nicht los, ich bitte euch, könnt ja tun, was ihr wollt, aber ich brauche euch. Haben Sie nicht oft so gedacht, wenn Sie spürten, dass die Zahl der wirklichen Nachfolger Jesu in unserer Welt ganz verschwinden, klein ist. Ich möchte mich doch noch zum Christentum halten, dachten Sie. Ist ja lieb von Ihnen. Ein Stück Treue. Man erwartet, dass Jesus noch einen flammenden Aufruf erlässt. Sagt, Brüder, lass die Fahne nicht sinken. Kein Wort davon. Jesus macht's nicht wie die Ideologen. Nicht wie die Parteiführer, nicht wie die Werbestrategen. Er macht's auch nicht so wie die vielen Mitarbeiter im Volke Gottes, die ihre Getreuen zusammenhalten und sagen, also bitte, mehr Ehrgefühl. Ihr müsst jetzt wenigstens noch dabei bleiben. Es gehört sich so. Was denken denn die Leute draußen, wenn ihr auch noch weglauft? Jesus ist ganz anders. Und wir sehen ihnen in seinen Passionsstunden, da gehört das dazu, obwohl es ganz am Anfang seiner Wirksamkeit steht, wie er königlich handelt. Er braucht uns nicht und er bedarf unser nicht. Er ist der Herr über die Welt. Wollt ihr nicht auch weggehen? Das ist mein erster Punkt. Wollt ihr nicht auch weggehen? Er bietet es diesen seinen Jüngern an. Dürft auch, wenn ihr wollt. Nicht, dass er da bleibt aus Pietät oder aus Ehrgefühl oder weil er einmal früher euch entschieden hat, mit mir zu wandern. Bitte geht doch. Und er macht die Türen ganz weit auf. Ich will das hier einmal ganz klar von der Kanzel sagen. Sie müssen nicht in der Kirche bleiben. Sie müssen nicht christlich bleiben. Sie müssen nicht im Chor mitsingen, weil sie meinen, sonst sähe die Sache Jesu gar zu jämmerlich aus. Jesus sagt, nein, bitteschön, da steht's doch. Wollt ihr nicht auch weggehen? Wenn Sie anderes vorhaben, tun Sie es doch. Wenn Sie andere Religionen locken, dann wählen Sie diese. Aber reden Sie nicht dauernd drüber. Bitte, dann tun Sie es. Sie können die Bibel von vorne bis hinten durchstudieren und suchen. Sie werden nirgendwo finden, dass der ewige Gott um sie gefeilscht hätte, um sie geworben hätte, wie man Mitgliederwerbung tut und sagt, bitteschön, da müsste man ehrenhalber dabei sein. Tragen Sie sich doch ein. Und ich schäme mich, wenn ich immer wieder die Spötter reden höre, die sagen, das ist der Trick eurer Kirche, dass ihr schon die Babys tauft, bloß damit ihr gefolgsame Kirchensteuerzahler übermorgen habt. Das hat Jesus nicht nötig. Und darum macht er die Türe weit auf und sagen Sie es allen Menschen, die Sie treffen, die irgendwo schimpfen und sich ärgern über irgendetwas vom Christentum. Sagen Sie, gehen Sie doch. Niemand darf Sie nötigen. Jesus gibt sie frei. Warum haben sich denn damals so viele von Jesus abgewandt? Es war doch eine Welle der Begeisterung. Sie können das in Ruhe einmal nachlesen in diesem 6. Kapitel. Die Leute waren so begeistert, als Jesus das Wunder wirkte und 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen speiste. Jesus ist groß, Jesus ist mächtig. Und ich bin überzeugt, in unseren Tagen würde es noch einmal solch eine Bewegung geben, dass Tausende und Abertausende das im Munde führen und sagen, Jesus ist groß und würden ihm zujubeln, wenn sie von ihren Krankheiten geheilt würden, wenn ihre Wirtschaftsnöte sich lösen, wenn ihre ganz vordergründigen materialistischen Fragen des Lebens sich lösen. Ach Jesus, du bist wunderbar, gib mir noch ein Wunder. Jesus gibt Wunder, ganz bestimmt. Und dann hat Jesus ein paar Worte an diese große Menge Menschen gerichtet. Und das ist typisch für ihn. Er will keine solchen Nachfolger haben, die ihm nur nachlaufen, weil sie von Jesus einen Profit bekommen haben. Jesus passt auf, dass keiner sich einschleichen kann, der nur sagt, er gehe mit Jesus, weil das eben besser ist. Und weil Jesus das so gut macht. Da sagt Jesus, ich gebe euch kein Brot mehr vom Himmel. Ich erfülle eure Wünsche nicht. Wissen Sie das, dass Jesus uns unsere Wünsche durchstreichen kann? Und er tut das aus einem Grund, weil er uns darauf aufmerksam macht. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Und da ging ein Raunen durch die Bewegung. Will Jesus nicht der Erfüller meiner Wünsche sein? Nein, sagt er. Ich kann auch Nein zu euren Wünschen sagen. Das kennen Beter. Man lange betet und Jesus sagt Nein zu unseren Wünschen und Bitten. Nicht weil er sie uns abschlagen will, sondern weil er in ganz anderer Weise selbst die Erfüllung unserer Bitten sein will. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. Ich bin das wahre Brot des Lebens. Und er will, dass wir alle unsere Erfüllung in ihm finden. Er möchte, dass wir eine ganz feste Glaubensverbindung mit ihm eingehen. Und an dieser Stelle weichen die vielen Menschen zurück. Das wollen sie nicht. Wir dachten doch nur, dass er uns das erfüllt, was wir erbeten haben. Und dann fügt Jesus, um noch eins draufzusetzen, noch hinzu, ihr könnt ja gar nicht zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe euch. Und er weist uns auf dieses geheimnisvolle Wirken Gottes hin, dass das ja ein großes Geschehen Gottes ist, wenn wir überhaupt das Geheimnis Jesu entdecken. Und er sagt diesen Menschen, es liegt ja gar nicht in eurem Können und Vermögen. Jesus stößt die Leute richtig gehend zurück und weist sie ab und sagt, nein, ich will nicht auf diese Weise von euch bejubelt und bewundert sein. Ich will Jünger haben, die mich über alles lieben und die von ihrem Leben nichts anderes sagen können als, schönster Herr Jesu, dich will ich über alle Dinge in mein Leben hineinnehmen und dir will ich gehören. Nun, zweiten Punkt. Wohin sollen wir gehen? Das fragt der Simon Petrus. Herr, wohin? So eine ganz dumme Antwort. Wohin? Wenn Jesus ihn freigibt und sagt, fühl dich nicht gebunden, dann lässt er ihn doch ziehen und da gibt's tausend Wege. Da steht noch der Kahn am Ufer des Sees, wo er einst Fischer war. Du kannst zurück. Mach doch weiter, wo du einst aufgehört hattest, als du mit Jesus gingst. Willst du nicht wieder zurück? Und ich glaube, in diesem Augenblick hat Petrus doch gesehen, da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann in der Welt Karriere machen. Man kann Ehre gewinnen. Man kann Reichtum zusammensammeln, man kann das Leben gestalten. Und wenn man all das abschüttelt, was Gott an Geboten und Gesetzen auf uns legt, das ist doch ein Leben, wo ich mich selbst verwirklichen kann. Ach, das ist doch ein Angebot. Wie viele Christen, die stecken wie in einer Zwangsjacke. Die sehnen sich immer danach und denken, wie wäre das, wenn ich einmal nicht mehr von Jesus abhängig wäre. Dann könnte ich ganz frei leben. Ich sage, tu es doch. Und all die Wege stehen plötzlich vor Petrus offen. Wohin sollen wir gehen, fragt er. Das ist keine dumme Frage, die Petrus da stellt. Sondern er überschlägt das in aller Eile und sagt, das sind alles für mich keine Wege mehr. Sagt er, das lohnt nicht. Da ist nichts drin. Wege zurück? Nie. Niemals zurück. Jetzt sitzen Sie heute in der Kirche. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist, dass Sie sagen, nie mehr zurück. Das ist für mich keine Chance mehr. Und das Alte möchte ich nie mehr eintauschen. Und was die Welt mir bietet, ist nicht verlockend. Es ist fast so, wie wenn er einen Ekel hätte. Ha, wohin? Zurück doch nie! Wir haben einen großen Fehler gemacht, wenn wir Leute genötigt haben, sie sollten sich verpflichten für eine christliche Aufgabe oder in der Gemeinde irgendwo mitarbeiten. Und ich darf das auch noch einmal sagen, in zeitlichem Abstand für die Konfirmanden, ihr lieben Jungen und Mädchen, steht bloß nicht da vorne hin, dann an der Konfirmation, als müsstet ihr das. Ich gehe mit euch zu euren Eltern und helfe euch, dass sie ja dazu sagen, wenn ihr euch abmelden wollt. Jesus will euch nicht gezwungen haben. Die Geschenke kriegt ihr vielleicht trotzdem noch. Die lieben Verwandten, die beschenken euch trotzdem. Jesus will keine erzwungene Nachfolge haben. Er will Leute haben, die es berechnen können. Und überschlagen und sagen, Es gibt in der Welt überhaupt nichts, was so groß, so wertvoll, so beglückend, so viel Freude, so viel Lust gibt wie der Weg mit Jesus. Und da will ich das Dritte sagen. Wir haben geglaubt und erkannt. Das unterscheidet den Petrus von vielen, die bloß mitlaufen. Und es wird immer wieder so sein, dass es im Lauf der Geschichte des Reiches Gottes Zeiten gibt, wo sich die Nachfolger ein wenig sichten lassen müssen. Da gibt es Zeiten des Abfalls, wo die wahren Nachfolger Jesu wieder deutlich ins Blickfeld treten. Das macht Gott so. Darum kann man auch niemand nötigen. Es stimmt auch nicht, dass man in die Nachfolge Jesu hineinwächst, einfach aus Tradition. Im Gegenteil, man wächst dadurch nur hinaus. Es braucht ein klares Überrechnen und Überschlagen. Was habe ich denn von Jesus? Und es gibt keinen anderen Grund, mit Jesus zu gehen. Darf ich es noch einmal sagen? Auch wenn Sie wunderbare Erlebnisse haben, Erfahrungen machen und Gebetserhörungen und Wunder in Ihrem Leben aufzählen können. Der Grund, warum wir mit Jesus gehen, den nennt Petrus hier deutlich. Nicht, dass er sagt, Herr, das war so klasse, als du die Fische damals mir ins Netz zappeln ließt. Kein Wort davon. Das ist furchtbar, wenn Christen bloß an ihren Wundern kleben bleiben. Er sagt, Herr, du hast Worte. Ich kann doch keine Stunde leben ohne deine Worte. Was sind denn Worte Gottes? Das sind die, wo Sie in der Bibel lesen. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, diese Worte, die stärken mich. Die sind mir eine Erquickung. Die machen mich satt. Das ist mir wie eine ganz köstliche Speise, wenn es nachher zum Mittagessen geht. Ist noch viel wunderbarer, wenn ich dann meine Bibel aufschlage. Heute Morgen hat mir jemand gesagt, fragte, wie geht's? Wunderbar, ich habe heute Morgen Wunderbares im Wort Gottes gelesen. Das ist groß, wenn sich einer so stärken kann und sagt, das ist der Grund, warum ich bei Jesus bin. Die Worte, die berühren mich ganz tief, die trösten mich. Dass das Einzige, was uns unser Herr in dieser Welt wirklich gibt, an das wir uns im Glauben halten können. Alles andere bleibt immer wieder widersprüchlich. An die Worte Gottes können wir uns halten, die sind Leben, von denen geht Kraft aus. Schade, wenn manche die Worte Jesu nur wie Gitterstäbe eines Käfigs empfinden, in das sie eingesperrt sind, das sind sie ja gar nicht. Diese Worte, die zeigen doch nur die Weite des Raumes an, in dem du leben kannst und in dem dich Gott segnen wird. Und der Petrus sagt, wir haben es geglaubt und erkannt, du bist der Messias. Und das heißt doch, in dir, Jesus, ist der Himmel offen. In dir, Jesus, sehen wir das Angesicht Gottes. Wir sind immer die Tastenden, die fragen, gibt es Gott und wo können wir seine Liebe finden? Wir haben sie in dir gefunden. Und wir sind Wissende. Und wir haben es nicht nur geglaubt, sondern wir haben es erkannt. Wir sind unserer Sache ganz gewiss. Wir sind überzeugt. Man kriegt Angst, wenn man diesen Abschnitt liest, ob man auch mit seinem Glauben wirklich bestehen wird. Wie wird das sein, wenn unser Herr auch uns einmal durch die Zeiten der Anfechtung führt? Und wenn einer nur denkt, oh, das werde ich schon meistern, wird er nicht durchkommen. Sondern der Grund, warum wir bei Jesus sind, ist ja noch viel größer. Er ist doch Christus Gottes. Und ich bin so froh, dass er sich eindeutig dazu erklärt hat, dass er mich, schwankenden, schwachen Menschen, durchziehen will bis zur Ewigkeit, durch alle Not. Das war sein Plan, als er für mich starb. Und das habe ich geglaubt und daran bleibe ich. Und das ist der Grund, warum ich gewiss bin. Ich kenne sehr wohl meine eigene Untreue und Lauheit. Aber ich weiß, Jesus ist so groß, er wird mich zum Ziel durchbringen. Er ist der Christus. Und ich muss jetzt dran denken an so viele, die vor ihnen gelebt haben. An jenen japanischen Christen aus dem Samurai-Geschlecht, der einst in der Schule vor der Entscheidung steht, ob er sich für Jesus, zu Jesus bekennen soll, und der zurückschreckt, weil ein Onkel ihm noch das Schatzhaus der Familie gezeigt hat und gesagt hat, das gehört dir. Du wirst in die Nachfolge deiner Väter treten, aber wenn du zum Christentum übertrittst, werden wir dich enterben und aus der Familie ausstoßen. Und dann wählt dieser 14-jährige Knabe das Bekenntnis zu Jesus und er lässt sich taufen. Doch nicht als einer, der für Jesus Opfer bringt, sondern der sagt, ich habe den Schatz meines Lebens gefunden. Ich habe das gefunden, was dieses irdische Leben überhaupt noch wertvoll und groß macht. Und dann zog er in ein Armenviertel und lebt dort mit den Ärmsten zusammen, um ihnen Jesu Liebe spürbar zu machen. Wenn das unser erstarrtes Traditionschristentum wieder begreifen würde, Jesus will uns nicht bloß gebunden und erzwungen da haben. Er fragt uns heute, wie ist es bei dir? Willst du? Darfst doch gehen. Such doch dein Leben sonst wo. Und wie schön wäre das, wenn bei der Gemeinde Jesu die bloß wären, die es wirklich so bekennen können. Wir haben alles in dir, Herr Jesus Christ. Ich bin auch immer wieder so froh, wenn ich das erlebe bei vielen von Ihnen. In einer schweren Zeit, wo Sie durch viel Not hindurchgehen, wo man Sie besucht und dann plötzlich hört man, dass da ein Schwerkranker oder einer der Trauer plötzlich sagt, Jesus lebt, mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Gewisser Glaube, der keine Stützen mehr braucht. Das ist so schön, wenn Christen das aus ihrem Leben bekennen können. Sagen Sie das vielen weiter, warum Sie Jesus über alles lieben, warum Sie ihm treu sind, was Sie in seinem Wort finden und was Sie glauben und erkennen. Und das ist heute die Stimme, die in der Welt aufhorchen lässt. Aber am Schluss soll nur noch die Frage stehen, wollen Sie nicht weggehen? Sie dürfen. Wissen Sie überhaupt einen Weg, der Ihnen das geben kann, was Ihnen Jesus gibt? Amen. Und singen wir das Lied, bei dir, Jesu, will ich bleiben, 279. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, 279, die ersten drei Verse.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dich nicht Herr nennen, wenn du nicht in unserem Leben gleichzeitig das Ruder übernimmst und den Kurs bestimmen kannst. Da kommt ja so viel Not bei uns her, dass wir immer wieder ohne dich Entscheidungen fällen, Wege gehen. Und du willst durch dein Wort so klar zu uns reden. Herr, wir wollen jetzt umkehren zu dir und wollen bei dir das Leben haben. Binde uns ganz fest an dich. Herr, gib uns diesen Blick, der dich erkennt und der an dich glaubt. Es tut uns leid, wo wir dir ungehorsam waren und wo wir dein Wort nicht hören wollten. Hilf uns, dass wir treue Hörer und gehorsame Jünger werden, deines Wortes. Und wir wollen dich bitten, dass du in deiner Gemeinde, ganz besonders in unserem Land, klare Entscheidungen schaffst, dass Menschen nicht nur aus Tradition dir angehören, sondern an dich glauben und in dir das Leben finden. Und gib auch uns Geschick, wenn wir das anderen versuchen, weiterzusagen. Dann kannst du das wirken. Du kannst diesen Zug schaffen, dass Menschen zu dir kommen und fest dir vertrauen. Herr, erwecke du deine Gemeinde und erbarm du dich auch unseres Landes und der vielen Menschen hier. Wir möchten dich bitten, dass doch viele wieder dich erkennen und bewusst dir nachfolgen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch einen Moment stehen. Ja, bloß noch mitzuteilen. Sie brauchen den Notizenzettel, wo jetzt die Gottesdienste bis zum Mai draufstehen. Das ist der Weise, dass jeder den hat. Freue mich immer wieder auf neue Gesichter zu sehen. Helfen Sie einander, Ihrem Nebenmann. Wenn er neu ist, begrüßen Sie ihn, zeigen Sie ihm, wo das alles liegt. Da liegt auch ein Brief von Familie Johnston aus Singapur in ihrer Vorbereitung für ihre Zeit in Japan. Das ist der handgeschriebene gelbe Brief, dass Sie den mitnehmen. Heute Abend haben wir Evangelisation. Ja, bei uns ist jeder Gottesdienst Evangelisation, wo wir das Evangelium, die frohe Botschaft verkündigen. Was sollen wir denn sonst predigen? Wir wollen dort die Form so umdrehen, dass es unkonventionell ist. Der Jugendchor macht das in einer flotten Weise. Und da freue ich mich, wenn Sie das auch solchen Leuten sagen, die sonst den Weg nicht zum Gottesdienst finden. Das wollen wir mit dieser neuen Reihe erreichen. Um 18 Uhr heute Abend Mut zum Beten. Da ist ein Seminar für Krankenschwestern, 1. 2. Mai, da liegen die Programme ganz hinten auf der Fensterbank, hier gegenüber. 1. 2. Mai. Und noch ein letztes, unser Opfer heute. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie helfen, dass wir die vielen, die wir ausgesandt haben, auch finanziell durchtragen. Heute denken wir besonders an unsere Martina Bastian. Durch die Kassetten hören die ja immer von unseren Gottesdiensten, sind auch dabei. Wir grüßen Sie an dieser Stelle alle herzlich. Heute gilt unser besonderer Gruß Martina Bastian, die als Bibliothekarin an der Evangelikalen Fakultät für Theologie in Bangui in der Zentralafrikanischen Republik arbeitet. Sie schrieb gerade einen Brief, der unheimlich heiß, und sie sei Gott dankbar, dass sie mit ihrer Gesundheit das noch bis jetzt gut durchgehalten hat. Eine ganz wichtige Arbeit. Die armen Studenten dort haben nur eine kleine Bibliothek mit 6.000 Büchern. Und sie schreibt, sie sei eigentlich immer überrascht, wie die dort
mit einem großen Einsatz ihre theologischen Arbeiten schreiben. Und das, was uns so wichtig ist, dass diese Studenten dort nicht in einer liberalen Theologie, sondern einer biblisch gegründeten Theologie für Afrika ausgebildet werden und die Bibellehrer ihrer Nationen und Völker werden. Das ist besonders für die 17 französischsprachigen Länder Afrikas, die ganz wenig Unterstützung haben, weil es ja in Frankreich so wenig evangelische Christen gibt. Dafür wollen wir heute unsere Opfer geben. Und nun wollen wir darum bitten, dass der Herr uns segne und seine Hand auf uns lege. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.